Also da gibt es einige Schwierigkeiten, die eine Angestellte in dem Fall nicht hat. Und deswegen ist es leider nach wie vor so, dass Frauen, die selbstständig im Handwerk sind oder sogar einen Betrieb im Handwerk haben und Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen haben, für die ist das tatsächlich eigentlich immer eine Existenzbedrohung. Und das finde ich nach wie vor unfassbar krass in einem Land wie Deutschland, dass das so ist. Und da passiert natürlich auch gerade was und daran wird gearbeitet. Aber tatsächlich meiner Meinung nach im Jahr 2024 unfassbar.
Hallo und herzlich willkommen zu Alles geregelt, der Arbeitgeber-Podcast der IKK Klassik. In unserem Podcast befassen wir uns mit Themen, Fragestellungen, die für alle interessant und wichtig sind, die in Führungsverantwortung oder unternehmerischer Verantwortung in Betrieben stehen. Und heute geht es um das Thema Mutterschaft. Wir besprechen, welche Rechte Frauen haben, die ein Kind erwarten oder gerade bekommen haben und was Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit Blick auf Schwangerschaft einer Mitarbeiterin beachten müssen. Ich bin Kai Holm, Trainer im Bereich Personalentwicklung bei der IKK Klassik und ich habe heute Gäste, einen davon hier vor Ort, Stefan Jung, Leiter Beiträge und Versicherung bei der IKK Klassik. Hallo Stefan.
Grüß dich Kai.
Und zwei, die online dabei sind. Einen aus Dresden, Carsten Matthies, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Beratung für Unternehmen in der Wirtschaftskanzlei Badke Grünberg. Hallo, Carsten.
Hallo.
Und zu guter Letzt eine Dame dabei, Anna Sänger. Sie führt ihre eigene Metallwerkstatt, gibt Schweißkurse, ist als Metall-Influencerin bekannt, auch in den sozialen Medien unterwegs. Ich habe nachgeschaut, über 36.000 Follower bei Instagram. Da ist sie zu finden unter Monuista. Herzlich willkommen, Anna.
Guten Morgen, ich freue mich dabei zu sein.
Und auch sie ist online dabei. Wir wollen uns mit dem Thema Mutterschaft auseinandersetzen. Ich möchte das Gespräch starten, so ein bisschen in chronologischer Reihenfolge. Wir wollen das ja auch ein bisschen rechtlich beurteilen und auf die Dinge gucken, die im wirklichen Leben Unternehmerinnen, Unternehmer bzw. Führungskräfte auch interessiert, die mit Schwangerschaft und Mutterschaft in ihren Betrieben zu tun haben. Stefan, an dich die erste Frage. Was ist bei Bekanntwerden einer Schwangerschaft zu beachten?
Also als erstes muss die werdende Mutter dem Arbeitgeber die Schwangerschaft mitteilen. Und zu diesem Zeitpunkt oder ab der Mitteilung greifen halt mehrere Maßnahmen, wie zum Beispiel die Gefährdungsbeurteilung. Der Arbeitgeber ist also verpflichtet, eigentlich schon im Vorfeld, jeden Arbeitsplatz so zu beurteilen, ob die Leibesfrucht oder das Leben der Mutter in irgendeiner Form gefährdet ist. Und wenn ja, dann muss er natürlich Maßnahmen ergreifen.
Das sind jetzt ja zwei Dinge. Einmal das Mitteilen, vielleicht ganz einfach. Wie macht man das? Wie macht das eine werdende Mutter?
Am besten schriftlich.
Also mit entsprechender Bescheinigung. Gut. Und dann geht's weiter, Gefährdungsbeurteilung. Ja, was macht ein Arbeitgeber oder ein Unternehmer oder eine Führungskraft an der Stelle?
Ja, es gibt also von den Landesaufsichten im Internet mehrere Gefährdungsbögen, wo man je nach Branche schauen kann, was ist für meinen Arbeitsplatz wirklich sinnvoll und erforderlich. Man kann aber hier auch die Innung oder die Kreishandwerkerschaften einschalten, die hier je nach Branche natürlich genau mitteilen können, auf welche Besonderheiten für den jeweiligen Beruf muss man achten.
Rein praktisch, gibt es da Hilfsmittel wie ein Arbeitgeber? Gibt es da Formulare? Kann man da irgendwie?
Genau, es gibt Fragebögen, die man ausfüllen kann und dann kommt am Ende ein Ergebnis raus, ob man den Arbeitsplatz umgestalten muss oder eventuell die Arbeitnehmerin auf einen anderen Arbeitsplatz wegsetzen muss oder sogar ein Beschäftigungsverbot aussprechen muss. Mhm.
Gucken da noch andere Stellen drauf oder macht das der Arbeitgeber für sich alleine?
Verantwortlich ist natürlich der Arbeitgeber für diese Gefährdungsbeurteilung. Aber das Amt für Arbeitsschutz hat hier natürlich auch immer ein Auge drauf beziehungsweise prüft es teilweise nach, ob man wirklich einen Arbeitsplatz beurteilt hat und kann hier sogar auch Bußgelder aussprechen.
Mhm. Die Frage an unseren Fachanwalt aus arbeitsrechtlicher Sicht, kann denn da die Medizin oder ein Doktor an der Stelle auch nochmal hinzugezogen werden, um das tatsächlich zu beurteilen? Weil Stefan sagte ja eben, Gefährdung unter gesundheitlichen Aspekten für die Leibesfrucht oder für die Mutter. Wer guckt denn darauf, auf die Gesundheit?
Ich würde einen Punkt vorher nochmal präzisieren. Stefan sagte im Vorfeld, das Gesetz sieht tatsächlich vor, dass diese Gefährdungsbeurteilung nicht erst dann gemacht wird, wenn eine Schwangerschaft angezeigt wird, sondern es soll an sich schon passieren, bevor eine Schwangere im Betrieb ist. Die praktische Erfahrung ist, es passiert nicht. Also es wird nicht jeder Arbeitsplatz daraufhin überprüft. Und wen ziehe ich hinzu? Der Arbeitgeber kann es selbst machen oder halt fähige Dritte beauftragen, also typischerweise Fachkraft für Arbeitssicherheit. Und in gewissen natürlich gerade mit Biostoffen in Kontakt kommen, wird ein Arbeitsmediziner oder der Betriebsarzt mit hinzugezogen, um schlichtweg einen genauen Blick darauf zu haben, ist das gefährlich für eine werdende Mutter. muss der Arbeitsplatz umgestaltet werden oder ist der Arbeitsplatz gar nicht geeignet für eine Schwangere.
Das heißt also, um die zeitliche Reihenfolge damit aufzunehmen, unabhängig davon, ob ich Schwangere beschäftige oder überhaupt über Frauen erst einmal beschäftige, muss ich schon vorher darauf gucken.
So sieht es das Gesetz. Also es ist tatsächlich unabhängig davon, ob jemand sagt, ich habe eine Frau eingestellt, das kann sein, dass sie schwanger ist, sondern an sich sagt das Gesetz, im Rahmen der allgemeinen Gefährdungsbeurteilung soll ich sofort auch darauf hin prüfen, wie sieht es aus mit einer Schwangeren, gibt es da Gefährdungen? Ist der Arbeitsplatz geeignet oder brauche ich Schutzmaßnahmen?
Dann haben wir ja heute wunderbarerweise eine Frau dabei. Anna, an dich direkt die Frage, was sind denn deine persönlichen Erfahrungen?
Ja, also ich bin Mutter einer 5-jährigen Tochter und habe das Prozedere durchgemacht. Und ich bin ja selbstständig, deswegen ist das vielleicht auch eine gewisse Sonderstellung. Aber da muss man natürlich sagen, dass das Thema Mutterschutz leider auch ganz, ganz oft ehrlicherweise zu kurz kommt. Ne? Also weil man muss sich das leisten können. Einen klassischen Mutterschutz bei Selbstständigen gibt es so nicht. Gerade im Metallbau würde das in den allermeisten Fällen auch zu einem sofortigen Beschäftigungsverbot führen. Das stellt natürlich in der Selbstständigkeit eine unfassbare Herausforderung dar. Ich berate ja auch rund um das Thema, wie man Frauen im Handwerk beschäftigt und wie man das Ganze attraktiver macht. Und da kann ich vielleicht noch aus dem Nähkästchen plaudern, dass das Problem tatsächlich ist, dass ganz, ganz viele, auch gerade was diese Gefährdungsbeurteilung angeht, relativ ratlos sind. Also dass ganz viele Betriebe auch relativ uninformiert sind und gerade Handwerkerinnen, die schwanger sind, doch nach wie vor eher einen kleinen Sonderfall darstellen. Vor allem jetzt in meinem Sektor rund um die Baubranche, da fehlt es tatsächlich sehr, sehr oft an Informationen.
Ist das pure Unwissenheit, Nachlässigkeit aus deiner Sicht oder ist es einfach die Tatsache, dass man aufgrund, ich nenne es jetzt mal, des Frauenmangels im Handwerk, also unter dem Aspekt der Beschäftigung von Frauen, gar nicht auf den Gedanken kommt, dass so etwas aufkommen könnte?
Ich glaube, dass es tatsächlich genau das der Fall ist, dass wir nach wie vor sehr wenige Frauen im Handwerk haben, vor allem im Bausektor und dass das nicht die oberste Prämisse ist, sich darum zu kümmern. Und tatsächlich ist es ja leider auch so, dass die allermeisten Frauen, die im Handwerk arbeiten, die Mutter werden, danach relativ schnell von der Bildfläche verschwinden, was natürlich nicht nur am Mutterschutz liegt, sondern auch einmal gesellschaftliche Gründe hat, aber auch die Betreuungssituation in Deutschland sehr, sehr schwierig ist. Da kann ich einiges von berichten in den letzten 5 Jahren. Also ich persönlich muss sagen, ich bin wirklich schockiert. Man denkt ja immer, Deutschland ist ein sehr frauenfreundliches, kinderfreundliches, familienfreundliches Land. Und wenn man schwanger wird, dann wird einem oft gesagt, Windeln und Babybrei sind teuer. Aber tatsächlich sind die wirklichen Kosten dann letztendlich die Einkommenseinbußen und die Betreuungskosten.
Zugegebenermaßen, das ist ja nochmal ein ganz anderer Blick auf das Thema Schwangerschaft und Mutterschaft im weitesten Sinne. Kommen wir sicherlich später zurück und auch noch in einer weiteren Folge, weil wir ja auch über die Situation und die Zeit nach der Entbindung sprechen werden, wenn es um Elternzeit und Elterngeld in unserer nächsten Folge gehen wird. Aber ich möchte das nochmal aufgreifen. Carsten, was ist denn nun, wenn Gefahr für Leib und Leben sowohl für Kind als auch für die Mutter bestehen könnte? Wer greift denn da jetzt konkret ein?
Also das ist eine Bewertungsfrage des Arbeitgebers und der Mitarbeitenden. Wenn ein Arbeitgeber die Gefährdungsbeurteilung nicht macht, beziehungsweise sie zwar macht und eine Gefahr identifiziert, aber keine Maßnahmen trifft, dieser Gefahr abzuhelfen, dann kann eine Mitarbeiterin natürlich sagen, dann arbeite ich da nicht. Also sie hat das klassische Leistungsverweigerungsrecht.
Also in dem Fall ist dann auch das Thema Beschäftigungsverbot auf der einen Seite und Arbeitsverweigerungsrecht, so wie du es jetzt hier nennst, auf der anderen Seite tatsächlich ernst gemeint und wird auch umgesetzt.
Exakt. Es gibt Arbeitsschutzbehörde, die das überprüft. Und das Gesetz zeigt auch Zähne. Also Arbeitgeber, der eine werdende Mutter trotz Gefährdung beschäftigt, das ist Bußgeld bewährt bis zu 30.000 Euro. Und wenn ich es vorsätzlich mache, dann ist es sogar eine Straftat, die mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bestraft werden kann.
Nun will ich jetzt nicht auf vorsätzliche Fälle hier einsteigen, aber grundsätzlich auf das Thema Gefährdung einsteigen. Das kann ja aus Unwissenheit an der einen oder anderen Stelle gleichwohl eine werdende Mutter an Arbeitsplätzen eingesetzt werden, die trotzdem potenziell gefährlich sind für sie selbst oder für das später zu gebärende Kind. Was passiert denn dann tatsächlich, wenn ein Kind mit Behinderung zur Welt kommt?
Das Mutterschutzgesetz hat 2 geschützte Personengruppen. Das ist sowohl das Kind als auch die Mutter. Und wenn aufgrund von Gefährdung am Arbeitsplatz sowohl Kind oder auch Mutter zu Schaden kommt, gibt es eine Schadensersatzpflicht.
Und welche Stellen treten denn dafür ein, also unter finanziellen Gesichtspunkten?
Insgesamt vom Finanziellen heißt es so beim Beschäftigungsverbot, als erstes muss der Arbeitgeber wirklich versuchen, die Gefahren zu vermeiden bzw. abzustellen. Danach muss er versuchen, die Schwangere andersweitig anzusetzen. Oder wenn er wirklich auch diese Möglichkeit nicht hat, dann wird ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen. Und das bedeutet für die werdende Mutter 100% Weiterzahlung des Bruttos. Die wird also wirklich so geführt, als ob sie weiterhin arbeiten würde. Es werden ganz normal Sozialversicherungsbeiträge und Steuern abgeführt. Diese kriegt man dann halt erstattet aus der Ausgleichskasse.
Anna, dich auch nochmal direkt aus der Praxis für die Praxis mit ins Spiel gebracht. Du bist jetzt im Metallhandwerk aktiv. Was für Situationen hast du dort erlebt in diesem Zusammenhang?
Also grundsätzlich muss ich erstmal sagen, dass Frauen im Metallhandwerk ja schon eine große Seltenheit sind und Frauen, die dann schwanger sind im Metallhandwerk auch. Deswegen muss ich sagen, aus dem Metallhandwerk habe ich nie eine Frau kennengelernt, die schwanger geworden ist oder das Thema Schwangerschaft im Handwerk hatte. Ich kenne es von einigen meiner Kunden oder ich bin ja auch viel auf den Messen unterwegs, von anderen Gewerken. Da ist es tatsächlich, wurde es mir jetzt berichtet, direkt das Beschäftigungsverbot fällig ist. Also klassisches Beispiel bei Friseuren, die Blondierungen machen oder lange stehen müssen. Es ist so, dass die ganz oft von Anfang an nicht mehr arbeiten können im Metallhandwerk, gerade wenn wir jetzt über das Schweißen reden oder man hebt ja auch schwere Sachen, da ist es tatsächlich auch so, dass man eigentlich relativ schnell raus ist. Und dann kann ich nur immer wieder sagen, dass mir oft berichtet wird, dass ein ganz großes Fragezeichen da ist, denn viele Beratungsstellen, gerade Beratungsstellen zum Thema Schwangerschaft, da wird mir ganz oft erzählt, dass es sehr schwierig ist, da vernünftige Informationen zu bekommen. Ich habe zum Beispiel mit einer Tischlerin darüber gesprochen, die sagt, sie ist die erste Frau gewesen in der Innung, die schwanger geworden ist und weiter arbeiten möchte. Und da war das dann ein großes Problem, da eine fähige Beratung zu geben oder dass viele dieser Frauen völlig überfordert sind, an wen wenden wir uns und die Arbeitgeber in der Regel nicht wissen, was sie tun müssen. Und ich glaube, andersrum ist es aus Frauensicht immer ja eine große Sache, auch schwanger zu sein. Und da passiert ja auch viel. Und das erfordert ja auch erstmal Mut, das kundzutun. Und sind, glaube ich, auf Frauenseite so ist, dass natürlich auch schwierig ist, sich als Frau akzeptiert und gleichberechtigt im Handwerk zu fühlen. Oder vielleicht auch die Sorge, dass man die Stelle auch erst gar nicht bekommt, wenn dann die Sorge besteht, dass man ja früher oder später schwanger werden könnte.
Also da ist dann der Pfad noch zu finden, insbesondere dann, wenn erstmals so eine Situation auftritt. So kommt mir das vor. Also hier denn traditionell zu agieren, so nach dem Motto, das haben wir schon immer so gemacht, funktioniert an der Stelle ja nicht, wenn man als erste Frau sowohl im Handwerk oder in der Branche beschäftigt ist und dann auch noch schwanger wird. Das ist quasi doppelt das erste Mal. Insofern neue Situation, auch wenn, wie wir eben schon festgestellt haben, manche Dinge schon vorher beurteilt werden sollten.
Genau. Ja, was ich auch noch ganz gerne dazu sagen würde, ich bin ja im Bereich Fachkräftebedarf tätig und jeder Handwerksbetrieb oder jedes Gewerk wünscht sich mehr Frauen im Handwerk. Und das ist eine Möglichkeit, attraktiver für Frauen und Familien zu werden oder generell attraktiver für junge Menschen zu sein, das auch im Vorhinein zu regeln. Also muss jetzt nicht nur auf Betriebsebene passieren, aber dass man da auch wirklich Regelungen findet, dass sich Frauen auch wohler in diesen Jobs fühlen oder willkommener fühlen oder das tatsächlich überhaupt als Möglichkeit in Betracht ziehen. Denn so ist es oft so, dass die große Frage ist, kann ich denn überhaupt im Handwerk arbeiten, wenn ich eine Familie plane oder muss ich mir das quasi schon von vorhinein abschmieren.
Wir haben jetzt über die Zeit der Schwangerschaft ein Stück weit gesprochen. Die Fragestellung, was mache ich aus Unternehmersicht oder Handwerkersicht zum Beispiel innerhalb eines Betriebes, wenn eine Beschäftigte sagt, sie wäre schwanger. Nun tun wir so, als ob das Kind geboren ist und trotzdem bleiben wir im gleichen Thema. Wir waren eben beim Thema Gefährdungsbeurteilung. Stefan.
Gut, also grundsätzlich muss man ja sagen, vor dem mutmaßlichen Entbindungstermin, 6 Wochen vorher, grundsätzlich geht die Dame in den Mutterschutz. Da ist aber die Weiterarbeit freiwillig möglich. Gerade Selbstständige machen das überwiegend, dass man da trotzdem versucht, bis zum letzten Tag zu arbeiten. Dann die 8 Wochen nach der Entbindung. Da ist wirklich ein striktes Beschäftigungsverbot. Und dann ist halt die Frage, was ist nach den 8 Wochen? Kommt die Dame wieder oder geht sie dann in Elternzeit? Und da ist halt oft das, ich will nicht sagen Problem. Das Schöne ist ja, dass viele Frauen stillen und da muss der Arbeitgeber Stillzeiten ermöglichen. Und wenn das wieder nicht möglich ist, dass man diese Stillzeit mit Ruheraum, ich glaube 30 Minuten am Tag, ermöglichen kann, dann muss man auch hier wieder ein nachträgliches Beschäftigungsverbot aussprechen.
Wie ist das arbeitsrechtlich zu beurteilen, Carsten?
Also es greift an der gleichen Stelle an. Also die Gefährdungsbeurteilung betrifft nicht nur die werdende Mutter, sondern auch die stillende Mutter. Und auch da muss ich mir also die Frage stellen, gibt es eine Gefahr an dem Arbeitsplatz? Kann ich die durch irgendwelche Schutzmaßnahmen vermeiden? Oder kann ich die Frau woanders einsetzen? Und wenn das alles nicht greift, dann in der Tat das Beschäftigungsverbot, in dem Fall das Stillbeschäftigungsverbot. Und das ist tatsächlich, wenn ich diese Freistellungszeiten im ersten Jahr nach der Geburt nicht ermöglichen kann, dann läuft es auf ein Beschäftigungsverbot hinaus. Und mit den Konsequenzen, die Stefan vorhin schon angesprochen hat, nämlich der Kompensation der Mutter, und zwar der vollständigen für das ausfallende Entgelt.
Also 100%ige Bruttozahlung mit allen Verpflichtungen, die traditionell drumherum bei einem normalen Beschäftigungsverhältnis arbeitenderweise auch bestehen würden. Ja, und welche Chancen hat dann ein Arbeitgeber unter Umständen dafür zu sorgen, dass er dann eine Arbeitskraft hat?
Der kann die Stelle ausschreiben für eine Befristung, aber grundsätzlich muss der Arbeitsplatz freigehalten werden. Mhm. Wenn die Mutter aus der Mutterschutzzeit zurückkommt, hat sie grundsätzlich den Anspruch auf diesen Arbeitsplatz beziehungsweise auf gleichwertigen Arbeitsplatz.
Wie ist das in dem Zusammenhang mit potenziellen Möglichkeiten der Erstattung der Kosten?
Alle Kosten, die dem Arbeitgeber entstehen, werden zu 100% aus der Ausgleichskasse U2 von den Krankenkassen erstattet, sodass wirklich kein Arbeitgeber mehr Kosten hat, wenn er eine schwangere Arbeitnehmerin hat oder eine gewordene Mutter hat. Das ist 100% alles erstattet, auch die Sozialversicherungsbeiträge.
Und das ist dann auch der Punkt, wofür die Arbeitgeber verpflichtet sind, Beiträge in die entsprechende Umlagekasse zu zahlen.
Genau, richtig. Also an dieser U2-Kasse, Umlagekasse, Ausgleichskasse U2, nehmen alle Arbeitgeber teil, auch Großarbeitgeber. Es war früher anders, 2005 ist das geändert. Worden. Bis dahin haben nur kleinere Arbeitgeber daran teilgenommen, dass man wirklich, zumindest bei unserer IKK, eine 100%ige Kostenerstattung erhält und auch beim Beschäftigungsverbot, weil ja ein Bruttogehalt weitergezahlt wird, alle Sozialversicherungsbeiträge, die der Arbeitgeber zu tragen hat, werden auch hieraus erstattet.
Und wenn die Situation so ist, dass eine werdende Mutter an einem anderen Arbeitsplatz bei dem Arbeitgeber eingesetzt werden kann, dann kriegt sie auch ihr Gehalt weiter.
Genau,
so,
und das dann bringt sie auch Arbeitsleistung.
Genau, also das würde dann auch nicht irgendwie prozentual angerechnet werden, sondern dann gibt es vollen Lohn, sage ich mal, oder volles Gehalt.
Es gibt auch teilweise Beschäftigungsverbote. Mhm. Wenn man zum Beispiel einen Arbeitsplatz hat, wo man überwiegend steht, man darf ab einem gewissen Schwangerschaftsmonat nur noch maximal 4 Stunden stehen, dann kann auch ein teilweises Beschäftigungsverbot ausgesprochen werden. Und dann bekommt natürlich der Arbeitgeber auch von diesem Ausfall, von diesen 3 bis 4 Stunden oder 5 Stunden, hier auch das volle Arbeitsentgelt brutto zurückerstattet.
Okay. Die Frage in die Runde, nun wird das ja über eine Umlagekasse hier finanziert. Die Arbeitgeber zahlen das komplett über die jeweilige Krankenkasse im Rahmen eines Monatsverfahrens. Das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Thema. Wie seht ihr das, dass so eine solche Leistung dem Arbeitgeber erstattet werden und im Umkehrschluss in dem Fall werdende Mütter, neue Mütter geschützt werden, finanziell auch unterstützt werden? Was könnte da noch besser gehen? Carsten.
Dass das für die Arbeitgeber in Anführungsstrichen kostenneutral ist, ist natürlich total begrüßenswert. Ne? Also, dass die Situation Schwangerschaft, Stillen nicht zu einem finanziellen Nachteil für Arbeitgeber wird, ist aus meiner Sicht definitiv begrüßenswert. Das treibt natürlich gewisse Stilblüten. Also der Punkt, dass ich ein Beschäftigungsverbot vollständig finanziert bekomme, führt auch dazu, dass die sozusagen eigentlich das abgestufte Vorgehen im Sinne des Mutterschutzes, nämlich erst zu schauen, kann ich den Arbeitsplatz umgestalten oder zweitens kann ich einen alternativen, aber auch der Frau zumutbaren Arbeitsplatz anbieten, in dem sie weiter beschäftigt werden kann, wird aus meiner Erfahrung praktisch nicht intensiv geprüft oder intensiv umgesetzt. Das heißt, es führt sehr häufig automatisch zu Beschäftigungsverbot. Kann man sicher sagen, kostet mich ja nichts, was natürlich nicht stimmt, gesamtgesellschaftlich gesehen, wenn ich die Umlagekasse in alle finanzieren. Gerade im Bereich des Stillens führt das zu Stilblüten, wo Mitarbeiterinnen keine Elternzeit mehr machen, weil sie es eigentlich nicht brauchen. Sie müssen nur ihr Kind länger stillen und kommen dann in eine Beschäftigungsverbotssituation.
Danke, Carsten. Ich habe gerade gesehen, die Anna nickt ganz eifrig, gerade bei dem, was du gesagt hast. Was sind deine Erlebnisse dazu?
Ja, ich teile diese Meinung zu 100%. Erstmal ist es natürlich schön, dass wir diese Kostenübernahme haben, gerade wenn wir im Handwerk davon sprechen, dass es ja oft auch kleine Betriebe sind, die sich das alles ja auch leisten können müssen und dass man dann natürlich eine gewisse Unterstützung hat, dass man überhaupt Frauen einstellt und da vielleicht nicht ein großes finanzielles Risiko sieht. Das ist in Deutschland auf jeden Fall sehr gut geregelt. Aber ich habe aus der Praxis genau dasselbe beobachtet und muss auch sagen, aus Sicht einer Frau finde ich es total schwierig, dass nämlich dann ganz oft passiert, dass die Frauen sofort ins Beschäftigungsverbot rutschen. Und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich finde es relativ extrem, wenn man ein Kind bekommt, wie viele Jahre man auch auf seine Karriere verzichten muss. Und das ist ja vielleicht auch nicht der Wunsch von jeder werdenden Mutter, 1 bis 2 Jahre aus dem Beruf rauszugehen. Und dann ist die Frage, was passiert danach? Wie funktioniert der Wiedereinstieg? Wie ist dann die Ansicht im Betrieb? Oder was wird einem dann zugemutet? Oder wo hat man dann vielleicht auch was verpasst? Und ich glaube auch, dass es den Frauen nicht gerecht wird und dass es volkswirtschaftlich fraglich ist, ob man dann direkt ins Beschäftigungsverbot rutschen muss. Und ich glaube, da muss man wirklich mal darüber sprechen, was sind denn Regelungen, die im Handwerk funktionieren? Und da glaube ich, ist es nach wie vor so, und das ist sehr schade, dass in der Politik gerade das Handwerk ganz oft keine große Rolle spielt, vor allem auch Frauen im Handwerk. Also wenn wir zum Beispiel über Stillregelungen sprechen, natürlich kann man schwer auf einer Baustelle stillen, aber zum Beispiel 30 Minuten Stillzeit sind natürlich auch gerade bei kleinen Babys unrealistisch. Also da muss man auch mal drüber sprechen, was kann man da eigentlich auch mal anwendungsbezogen machen? Also nicht nur, was wäre theoretisch denn ganz nett oder brauchen wir, sondern was brauchen die Frauen im Handwerk denn tatsächlich wirklich, um halt auch möglichst schnell wieder in den Job zu bekommen?
Du sprichst da ja gerade einen ganz wichtigen Punkt an. Einerseits natürlich den Zeitfaktor, was ist tatsächlich Realität und spricht das dafür, was in Gesetzen oder gesetzlichen Regelungen steht, das ist das eine. Aber auch die Frage, spielt Handwerk an der Stelle überhaupt eine Rolle? Ich glaube, hier ist auch ein wesentlicher Unterschied in Beschäftigungssituationen in großen Betrieben, wo ich unheimlich viele Beschäftigte und auch beschäftigte Frauen habe, unter Umständen auch unterschiedliche Arbeitsplätze habe im Vergleich zu Handwerksbetrieben, Stefan.
Das ist insgesamt das große Problem. Bis 2005 haben wir an dieser Ausgleichskasse nur kleinere Unternehmen, überwiegend Handwerksunternehmen, teilgenommen und dementsprechend die Kosten erstattet bekommen. Bis dahin war es wirklich so, dass große Unternehmen, wie zum Beispiel eine große deutsche Fluggesellschaft, grundsätzlich, wenn man den Arbeitgeber mitgeteilt hat, dass man schwanger ist, wird man sofort in ein Büro verfrachtet und hat dann den ganzen Tag bis zur Schutzfrist Ablage gemacht, weil man nicht mehr fliegen darf. Mittlerweile ist es so, die Schwangerschaft wird mitgeteilt und sofort wird ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen. Und dadurch, dass da ja die Arbeitgeber relativ locker mit dieser Rechtsprechung umgehen, ist es wirklich passiert, dass seit 2005 die Umlagebeiträge für diese Ausgleichskasse U2 sich verfünffacht haben. Und da muss man wirklich überlegen, ob das Sinn und Zweck der Sache ist, alles aus dieser Ausgleichskasse zu bezahlen oder ob man nicht als Arbeitgeber in der Verantwortung ist, hier erstmal zu prüfen, die Dame weiterhin vielleicht andersweitig zu beschäftigen oder den Arbeitsplatz umzugestalten.
Das, was Stefan gerade sagte zu diesen Kosten, da würde ich gerne einfach mal zwei Stilblüten ganz konkret benennen, weil das zumindest durch die Gerichte ging. Das betraf vor allem Zahnärzte. Es sind mehrere Fälle von Zahnärzten zu den Gerichten gekommen. Eins gab es vom Sozialgericht in Frankfurt am Main. Da hat ein Arbeitgeber, also ein plastischer Zahnheilkunde, hatte eine Mitarbeiterin, die, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dieses Beschäftigungsverbot für Gefährdung während des Stillens ist zeitlich nicht limitiert. Seine angestellte Zahnärztin hat ihr Kind noch gestillt im zweiten Lebensjahr oder Ende des zweiten Lebensjahres und der Zahnarzt wollte 24.000 Euro monatlich, weil das ist das, was er der Dame im Durchschnitt gezahlt hat. Das Ding ist abgewiesen worden, weil die Gefährdung nicht nachgewiesen werden konnte. In einem anderen Fall in Nürnberg zahlt halt aus der Umlagekasse im Schnitt 7.000 Euro für eine Zahnärztin, die auch nach Ablauf des ersten Lebensjahres immer noch stillt. Also das ist sozusagen, um die finanziellen Dimensionen mal deutlich zu machen, glaube ich, in einem Fall.
Das bedeutet natürlich, also nun ist ein Zahnarzt da vielleicht ein bisschen anders gebettet als potenziell der kleinere Handwerksbetrieb.
Aber hier ist auch die Ungerechtigkeit. Mhm. Gerade das Beispiel ist ja angesprochen worden, wo einer wirklich 24.000 Euro verdient. Man zahlt Beiträge immer nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung, aber bekommt den vollen Lohn erstattet. Also auch von einem Betrag oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze, von dem ich eigentlich gar keine Beiträge entrichtet habe. Also hier hat man wirklich gesagt, die schwangere oder gewordene Mutter kriegt 100% des Arbeitsentgeltes weiter, was sie normalerweise auch hätte bekommen sollen.
Gut, das ist jetzt die große Frage im Durchschnitt, wie viel sind das? Das muss man sicherlich auch kritisch betrachten.
Wenige, ja.
Ja, genau. Aber an der Stelle liegt natürlich nochmal ein Haken in der Gesetzgebung, in jedem Fall.
Und bei der Stillzeit heißt es halt immer so, grundsätzlich werden 12 Monate in der Regel angesehen, wenn der Arzt aber bescheinigt, dass eine weitere Stillzeit erforderlich ist, weil zum Beispiel das Kind Allergien hat. Und es wird weiterhin ärztlich empfohlen, dass weiterhin gestillt wird, dann würden wir auch über diesen Zeitraum hinaus erstatten.
Okay. Stillzeit ist das eine. Du hattest vorhin schon die Schutzfristen angesprochen, Stefan, und dann auch die Perspektive auf das Mutterschaftsgeld dann für die Mutter oder werdende Mutter. 8 Wochen hast du gesagt. Was ist denn beim Thema Frühgeburt zu beachten? Einmal aus Arbeitgebersicht und einmal aus der Sicht gerade frisch gewordenen Mutter.
Also das Positiv ist grundsätzlich, dass jede Mutter Anspruch auf mindestens 99 Tage Mutterschaftsgeld hat, sprich grundsätzlich 6 Wochen vor der mutmaßlichen Entbindung, der Entbindungstag und 8 Wochen danach, genau 99 Tage. Wenn es die Dame früher entbindet als geschätzt, dann heißt es, diese frühere Entbindungszeit wird hinten auf die 8 Wochen noch angehangen. Wenn man später entbindet, kann man also auch mehr als 99 Tage haben. Und bei einer Frühgeburt ist es zum Beispiel so, hat man 12 Wochen nach der Entbindung Anspruch auf Mutterschaftsgeld bzw. Mutterschutzfrist.
Wie ist das bei behinderten Kindern?
Die Mutter kann selber entscheiden, will ich den Arbeitgeber überhaupt mitteilen, dass mein Kind behindert ist oder nicht. Und wenn ich es mitteilen will, dann habe ich auch Anspruch darauf, 12 Wochen nach der Geburt Mutterschaftsgeld zu erhalten.
Was bekommt die Mutter in der Zeit an finanziellen Unterstützung?
Grundsätzlich erhält die Mutter das entgangene Nettoarbeitsentgelt, Durchschnitt der letzten 3 abgerechneten Monate. Hier heißt es so schön im Gesetz, der Arbeitgeber und die Krankenkassen teilen sich das Geld. Ja, ob man hier richtig von Teilen sprechen kann, weiß ich nicht. Alle Krankenkassen zahlen 13 Euro netto am Tag und den Differenzbetrag muss der Arbeitgeber halt dazu zahlen zum entgangenen Netto, kriegt das aber auch komplett aus der Ausgleichskasse erstattet.
Anna, an dich die Frage, was macht eine Unternehmerin unter dem Aspekt?
Ja, das ist das große Problem, dass man als Unternehmerin oder auch als Selbstständige da natürlich völlig verloren ist. Ne? Also wir sprechen über 13 Euro, die von der Krankenkasse kommen, kommt man nicht besonders weit. Ich glaube, das kann sich jeder ausrechnen. Und tatsächlich ist es ja so, dass gerade in der Selbstständigkeit, also wenn wir darüber sprechen, dass eine Frau einen Betrieb hat, eigentlich ist das ganz oft mit einer Betriebsaufgabe verbunden. Oder man muss so viel finanziell privat vorgesorgt haben, dass man sich das leisten kann. Tatsächlich ist es aber so, dass die allermeisten dann auch ihr Geschäft verändern müssen oder rausgehen müssen. So war es bei mir zum Beispiel auch. Ich hatte vorher wirklich auch einen regelmäßigen Betrieb in der Metallwerkstatt und musste dann mein Geschäftskonzept komplett ändern. Einmal, weil es in der Schwangerschaft nicht möglich ist, bis zum Ende den klassischen Metallbau zu machen. Und weil man aber auch ganz klar sagen muss, dass es danach auch nicht möglich ist. Also man kann nicht mit Baby und der Betreuungssituation in Deutschland Vollzeit arbeiten, vor allem nicht in so einem Gewerk. Das, was mir passiert ist, was auch vielen anderen, glaube ich, passiert, wenn sie es weitermachen, ist, dass man sich an die Mutterschutzfristen nicht ganz so genau hält. Ich hatte großes Glück, ich bin relativ junge Mutter geworden und hatte eine sehr, sehr angenehme, gesunde Schwangerschaft. Ich habe wirklich auch noch eine Woche vor der Entbindung in der Werkstatt gearbeitet, kann aber natürlich von Schwangerschaft zu Schwangerschaft ganz anders aussehen. Und dann haben wir natürlich aber auch die Problematik, wenn man als Unternehmerin Angestellte hat oder wenn man zum Beispiel Auszubildende hat, da hat man eine Aufsichtspflicht. Das ist dann alles nicht einfach zu bewerkstelligen. Und wenn man dann aus der aktiven Tätigkeit raus ist, dann muss man natürlich auch gucken, was mit den laufenden Kosten passiert. Also da gibt es einige Schwierigkeiten, die eine Angestellte in dem Fall nicht hat. Und deswegen ist es leider nach wie vor so, dass Frauen, die selbstständig im Handwerk sind oder sogar einen Betrieb im Handwerk haben und Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen haben, für die ist das tatsächlich eigentlich immer eine Existenzbedrohung. Und das finde ich nach wie vor unfassbar krass in einem Land wie Deutschland, dass das so ist. Und da passiert natürlich auch gerade was und daran wird gearbeitet. Aber tatsächlich meiner Meinung nach im Jahr 2024 unfassbar.
Was würdest du denn jungen Frauen oder werdenden Müttern in deiner Situation oder erlebten Situation raten?
In allererster Linie würde ich mir genau überlegen, was das finanziell bedeutet. Also wenn man jetzt angestellt ist, dann würde ich mir ganz genau überlegen, wie viele Monate kann ich mir das leisten, wegzubleiben. Dann würde ich mir genau anschauen, wie ist mein soziales Umfeld, auf jeden Fall mit dem Partner darüber sprechen, denn es ist ja leider nach wie vor so, dass der Hauptteil dieser Arbeit an Frauen, ich sage es jetzt mal so, wie es ist, hängen bleibt und dass viele Frauen diese Arbeit dann auch übernehmen müssen. Also da würde ich immer empfehlen, am Anfang mit dem Partner darüber zu sprechen, mit den Eltern, mit den Schwestern, Onkeln, wer einen da unterstützen kann. Denn das muss man wirklich so sagen, dass man da nicht blauäugig reingehen sollte, dass der Staat einen da schon ausreichend unterstützt. Das ist leider nicht so. Und auch wenn man angestellt ist, hat man zwar eine bessere Absicherung, aber am Ende trotzdem ein Problem mit der Betreuung. Und da empfehle ich gerade Betrieben, aber auch den Schwangeren oder Frauen, die gerne Kinder kriegen möchten, in den offenen Dialog zu gehen und zu klären, wie sieht das denn aus? Gibt es eine Möglichkeit? Gibt es vielleicht externe Betreuungsangebote, die vom Arbeitgeber gefördert werden? Oder wie kann ich mich mit anderen Leuten zusammentun? Also da muss man meiner Erfahrung nach vorher mal ein paar Gedanken sich drüber machen, wie kann man das umsetzen? Denn nach wie vor ist es leider so, zumindest wenn man selbstständig ist, dass die Entscheidung, ein Kind zu bekommen, schon auch eine Entscheidung ist, ob man sich das leisten kann.
Hier kann man auch einfügen, dass der Gesetzgeber eine einmalige Prämie für Kinder von 210 Euro nur geschaffen hat. Also jeder, der keinen Anspruch auf Mutterschaftsgeld hat, bekommt 210 Euro. Und das ist ja wirklich, wie wir gerade schon gehört haben, ein Tropfen auf einen heißen Stein, so eine Art Geburtsprämie kann man dann beantragen beim Bundesamt für Arbeit und Soziales. Aber auch das macht den Bock nicht fett.
Ja, das ist ja tatsächlich eher kläglich. Ich möchte noch an dieser Stelle noch mit ein paar Mythen aufräumen. Ein Mythos ist oder soll sein, wenn einer während des Beschäftigungsverbots krank ist, natürlich, bekommt sie Lohnfortzahlung. Arbeitsunfähigkeit ist grundsätzlich vorrangig vor Beschäftigungsverbot, Stefan.
Also vom Grundsatz her ist das so. Krankheit ist immer vorrangig vor einem Beschäftigungsverbot, weil Beschäftigungsverbot muss die alleinige Ursache der Arbeitsverhinderung sein. Wenn natürlich die Krankheit in Verbindung steht mit der Schwangerschaft oder mit den Schwangerschaftsbeschwerden, dann kann man es als eine Einheit sehen. Aber vom Grundsatz her muss man sagen, immer Entgeltfortzahlung vorrangig und dementsprechend würden wir für diesen Zeitraum auch keine Erstattung vornehmen aus der U2-Ausgleichskasse.
Carsten, Frauen zu beschäftigen, die noch in der Familienplanung sind, ist für Unternehmen immer ein Nachteil, weil durch Schwangerschaft und Mutterschutz hohe Kosten entstehen.
Erstens ist es total sinnvoll, Frauen zu beschäftigen. Beschäftigung ist immer sinnvoll, wenn ich mein Unternehmen betreiben will. Und das ist das, was wir heute, glaube ich, auch gelernt haben noch, sind die Ausgleichskassen, also das, was ich als Arbeitgeber kompensiert bekomme. Also selbst wenn ich Mutterschutzgeld zahlen muss, ich kriege es halt erstattet. Das heißt also, finanziell ist es kein Nachteil und dementsprechend definitiv Mythos.
Und Anna, ich habe auch noch ganz spontan einen Mythos für dich. Du hast es eben mehrfach schon angesprochen. Deutschland ist eine Ruheoase vor dem Hintergrund, Kinder zu bekommen und auch noch beschäftigt zu sein.
Ja, den Mythos kann ich nur zu Teilen entkräften. Also wenn man angestellt ist, dann hat man eine gewisse Grundsicherung. Hätten wir eine bessere Betreuungssituation, wäre es ein absoluter Mythos. Schön zu hören, dass es im Osten vielleicht ein bisschen besser ist. Ich kann aus Köln berichten, dass es tatsächlich so ist, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo man den Platz bekommt, ist man in einer sehr großen Unsicherheit, ob man jemals unter 3, wenn überhaupt, einen Platz bekommt. Deutschland ist ein ruhiges Land. Wir haben eine gewisse Absicherung, wir haben ja auch eine Grundsicherung. Aber nach wie vor ist es leider so, dass Frauen, wenn sie Kinder bekommen, mit Karriere und Einkommen fast immer Einbußen haben.
Okay, vielen Dank. Letzte Runde. Ich nenne es jetzt mal Fazit und Ausblick. Was wäre aus eurer Sicht wünschenswert, auch im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren unter dem Aspekt dieses Themas?
Gerade für Selbstständige ist natürlich der wirtschaftliche Aufwand bzw. die Entschädigung äußerst gering. Aber grundsätzlich gibt es noch andere Ungerechtigkeiten in dieser Geschichte. Zum Beispiel ist es so, dass man erst ab der 24. Woche, wenn man eine Fehlgeburt hat, Anspruch danach auf Mutterschutzfristen hat. Erst dann ist das Kind ab der 24. Woche ein Kind. Alles, was vorher gewesen ist, ist kein Fall im Sinne des Mutterschutzgesetzes. Man hat also keinen Anspruch auf 8 Wochen nachher. Und da hat die IKK gerade eine Bundespetition gestartet, wo wir einfach wollen, schon dass vorher teilweise in einer gewissen Staffelung hier schon Mutterschutzfristen eintreffen, weil es kann nicht sein, dass wenn man das Kind nach 5,5 Monate verliert, man gar nichts bekommt, aber 2 Wochen später, ab dem 6. Monat, ab der 24. Schwangerschaftswoche, dann Anspruch auf 8 oder 12 Wochen Mutterschutzfrist hat. Und dementsprechend wollen wir auch diese Ungerechtigkeit beseitigen, aber das ist immer ein langer Weg.
Anna, dir möchte ich das Schlusswort geben in diesem Zusammenhang. Was wäre dein Wunsch?
Ja, also jetzt haben wir viel über Gesetze, Regelungen und Probleme und was muss sich bessern gesprochen. Zuerst möchte ich einmal sagen, ein Kind zu bekommen ist was Schönes. Und auch für den Arbeitgeber ist das eine wunderbare Chance. Wir haben gerade im Handwerk das Problem, dass wir nicht genug Fachkräfte haben und Fachkräfte auch abwandern oder dass es einen großen Kampf um Fachkräfte gibt. Und erstmal ist das auch eine ganz, ganz besondere Situation im Leben einer Frau und eines Mannes, ein Kind zu bekommen. Und dadurch für den Arbeitgeber natürlich auch die Möglichkeit, indem man das vernünftig begleitet, indem man das wertschätzt, indem man da auch einen sicheren Platz schafft, auch einfach eine sehr, sehr gute Bindungsmaßnahme. Also erstmal würde ich auch betonen, dass es erstmal was total Positives ist und deswegen auch immer mein Tipp, gerade im Handwerk, wir sind oft per Du, wir haben enge Teams, oft sind Betriebe wie kleine Familien, also das ist eine ganz, ganz große Power, die wir da haben und die sollte man erstmal auch so nutzen, dass Frauen auch die Möglichkeit haben müssen, gesellschaftlich und rechtlich nicht so starke Karriereeinbußen zu haben. Da würde ich mir einmal bessere Betreuungssituationen wünschen, eine einfachere Art vielleicht auch, wie läuft das im Mutterschutz, dass man mehr Informationen auch aus Frauensicht bekommt, dass wenn ich jetzt im Handwerk aktiv bin und schwanger werden möchte, mich nicht so alleingelassen fühle, sondern da auch irgendwie vernünftige Beratungsstellen haben, die mir dann auch am Ende helfen. Leider gehen die Geburten ja nach wie vor zurück. Ich kann aus Muttersicht sagen, ich verstehe auch sehr, warum. Aber ich glaube, dass wir da viele Potenziale haben, die wir einfach besser nutzen können. Und als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin kann ich nur sagen, nutzen Sie das als Chance und erstmal ist es eine sehr schöne Nachricht.
Vielen Dank, Anna. Erstmal vielen, vielen Dank in die Runde, dass ihr heute meine Gäste wart. Das war's für heute. In Kürze erscheint die nächste Folge von Alles geregelt. Und dabei geht es, wie schon gesagt, um das Thema Elternzeit und Elterngeld. Und vielleicht haben Sie ein paar Minuten Zeit, und das geht an unsere Hörer, uns in Ihrer Podcast-App zu bewerten. Und wenn Sie Fragen, Lob, Kritik oder andere Themenvorschläge haben, die Sie interessieren, schreiben Sie uns gerne an allesgeregelt@ikk-klassik.de oder auf den Social Media Kanälen der IKK Klassik. Vielen Dank in die Runde und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Tschüss.